Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Ist Hamburg wirklich eine Perle?
Boah, ist eine gute Frage. Also ich fand es heute jetzt nicht so glänzend irgendwie.
Nicht so perlig? Es hat nicht so geperlt?
Nee, es war nicht so fein perlig, wie ich mir das vorgestellt hatte heute. Also wir haben auch kein Bier getrunken.
Oh, stimmt. Wir haben gar kein Bier
getrunken. Wir haben gar kein Bier getrunken.
Gut, ich trinke zurzeit auch kein Bier. Wegen
ja, und dabei hätten wir, dabei gibt es so viele Feierlichkeiten demnächst in Hamburg. Also ist ja Wahnsinn, was da gefeiert
wird. Der Tag der Deutschen Einheit wird gefeiert. Aber ich habe persönlich noch nie wahrgenommen, wie diese Feierlichkeiten stattfinden, aber sie haben da auf der Mönckebergstraße und am Rathaus also so richtig aufgebaut, ne?
Ja, aber lass uns da gleich drüber reden. Lass da erstmal das Intro abfahren.
Ja, gute Idee. Hören wir doch mal das Intro von Gebrabbel Rot-Weiß.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, der gute alte Thorsten, und mit mir
am Mikrofon ist der Andi. Auch von mir ein fröhliches Hallo an euch alle und herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, dem möglicherweise erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast über Fortuna Düsseldorf, den ein Thorsten und ein Andi machen.
Das hast du statistisch überprüft.
Das habe ich statistisch überprüft. Das ist, ich würde fast sagen, das könnte sein.
Ja, und wir melden uns live aus dem ICE 921 von Hamburg Hauptbahnhof bis Frankfurt Hauptbahnhof.
Ja, heute über Mainz, habe ich noch vorhin in Hamburg am Hauptbahnhof gelernt, auf der Anzeigetafel.
Mit und 40 Minuten Aufenthalt in Köln, was uns aber nicht tangiert.
Genau, da sind wir schon raus, aber wir sitzen hier im Zugabteil in der ersten Klasse im ICE 1. Das ist die älteste Generation des ICEs von 1991.
Woher weißt du das denn?
Ja, das weiß ich, weil der Samuel hier mit uns sitzt.
Ja, und Samuel, willst du kurz Hallo sagen oder willst du schweigen?
Hallöchen.
Samuel sagt Hallo. Samuel arbeitet für die Bahn als ITler, haben wir schon herausgefunden.
Und überwacht, dass dieser Podcast ordnungsgemäß aufgezeichnet wird.
Dass er gut in die Cloud hochgeladen wird nachher.
Und dass der Zug natürlich keinen Schaden nimmt, während wir diesen Podcast aufzeichnen.
Genau, denn dieser Zug ist zwar innen sehr, sehr hübsch, das ist einer der hübschesten ICEs, die ich heute gesehen habe, aber außen, unter der Haube, da mangelt es ja.
Genau. Also eigentlich wie ich, innen sehr hübsch, aber äußerlich ein. Okay, ja, genau. Im alten Modell von 1991, wie wir gelernt haben. Und den technischen Teil kannst du erklären. Du hast da besser aufgepasst.
Ja, es gibt hier die linienförmige Zugbeeinflussung. Jetzt wird es ein bisschen nerdy. Mhm. Ab 160 km/h ist das die linienförmige Zugbeeinflussung und die sorgt dafür, beziehungsweise das funktioniert so, dass wenn man zum Beispiel eine Weiche, das hat mit Weichen nichts zu tun, doch, oder?
Ja, nicht mit Weichen,
sondern ja, mit Signalen, genau. Wenn man über ein Signal fährt, dann muss man ein Knöpfchen drücken in einer gewissen Zeit, damit man gesagt hat, ja, ich habe geguckt, ob mich ein anderer Zug rammen könnte. Und wenn man dieses Knöpfchen nicht schnell genug drückt, dann bremst der Zug von alleine. Und das ist...
Ist einmal passiert, aber wir waren nicht 160 Stundenkilometer schnell, sondern nur 120, weshalb nicht die linienförmige Zugbeeinflussung gegriffen hat, sondern die PZB, oder?
Punktbezogene.
Punktförmige
Zugbeeinflussung. Punktförmige Zugbeeinflussung.
Sehr gut, danke.
Sehr schön, vielen Dank.
Und da flogen einmal die Sachen vom Tisch. Wir hoffen, dass das jetzt im Podcast nicht passiert, denn natürlich hier unser mehrere 10.000 Euro teures Mikrofon, das wir nur für euch angeschafft haben, das soll natürlich keinen Schaden nehmen.
Genau.
Ja, und ansonsten müssen wir natürlich auch ein bisschen leise sein, denn es ist nach 22 Uhr. Es herrscht auch bei der Deutschen Bahn jetzt Bettruhe. Nicht nur also bei euch. Wir haben ja schon gehört, dass manche Leute selbst in Bolivien den Podcast zum Einschlafen hören.
Ist das so?
Ja, das ist so. Habe ich dir sogar weitergeleitet, aber hast du nicht?
Das habe ich nicht wahrgenommen.
Ja, also Grüße nach Bolivien und
wir hola.
Ja, also ich glaube, er spricht Deutsch, sonst hätte er nicht so viel Spaß in diesem Podcast.
Ja, okay.
Aber wir können natürlich jetzt ganz gemein sein und ihn aufwecken. Aufwachen! So. Sorry.
Alle in Bolivien sind jetzt wach.
Alle in Bolivien sind wach. Ja, also Grüße dahin. Und ja, das ist natürlich heute ein kleines Experiment, diese Folge sozusagen direkt auf der Rückfahrt vom HSV-Auswärtsspiel aufzunehmen. Der große Vorteil für euch ist, dass ihr sie sehr, sehr schnell erhalten werdet. Der große Vorteil für mich ist, weil Andi und ich uns erstmals im Leben gegenüber sitzen.
Bei einer Podcastaufnahme.
Bei einer Podcastaufnahme, ja, es war lustiger ohne den Zusatz, dass wir sozusagen, also ich muss gar nichts schneiden hinterher, es sei denn, hier passiert jetzt gleich irgendwie, wir rammen eine Kuh oder so.
Dann kommt die nächste linienförmige Zugbeeinflussung.
Ja, oder das, und hier fällt alles runter, aber das...
Soll ich dazu nochmal was erzählen?
Ich glaube, das Thema haben wir abgehakt.
Ja, ich denke auch.
Aber danke, vielleicht kommen wir noch drauf zurück, falls während der Fahrt jetzt hier was passiert. Dann, genau, das hoffen wir natürlich nicht. Also wir sitzen gerade im Zug, sind natürlich enorm niedergeschlagen aufgrund der 1-0-Niederlage. Ich denke, da spoilern wir jetzt niemanden, der so einen Podcast hört, dass er sich überraschen lässt, wie die Fortuna tatsächlich gespielt hat. Und wir sind heute sehr viel im Zug, das kann man vielleicht schon so sagen.
Genau, wir hatten ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir eine Hin- und Rückreise ohne längeren Aufenthalt, außer halt ein bisschen Fußball zu schauen, geplant haben, weil Teile unseres Podcast-Teams ja in Urlaub fahren werden, nämlich ich. Mhm. Und deswegen sind wir bereits heute Vormittag mit dem Zug hierher gefahren, haben eine extrem langweilige Reisebegleitung, Reisegruppe gehabt in unserem Abteil.
Genau, wir mussten in den IC in den Abteil wechseln, weil unser ursprünglicher Zug ausgefallen ist. Da können wir den Samuel gleich noch fragen, wie das denn sein kann.
Frechheit.
Das ist eine absolute Frechheit. Nein, ist nicht so schlimm im Endeffekt gewesen. Das war letztendlich der einzige Zug, wo noch überhaupt Plätze Richtung Hamburg heute frei waren.
Zumindest welche, die man reservieren konnte. Und da gehen wir gerne auf Nummer sicher, dass wir dann nicht im Gang herumstehen müssen auf diesen 4 Stunden, die der Zug dann fährt. Und
exakt. Und diese Reisegruppe, die haben ein bisschen was... mit dir zu tun? Nein, nicht ganz, aber...
Ja, also im weitesten Sinne sind das wohl Kollegen aus einem ähnlichen Umfeld. Also die S-Finanzgruppe gibt es ja in Deutschland und ich konnte da mit geschultem Ohr heraushören, dass die wohl aus diesem Finanzkonglomerat herauskamen. Mhm. Und sie waren echt mega langweilig. Also man sagt das Bankern ja eh schon ein bisschen nach. Ich versuche mich da mal so ein bisschen auszunehmen, aber die waren echt dröge. Und das Hauptthema auf dieser Fahrt war, was die für wahnsinnig abgefahrene Business-Trips schon gemacht haben, so nach Hildesheim und
Rostock. Sie waren auf dem Weg nach Rostock.
Ja.
Und freuen sich sehr. Also ich habe mich immer gefragt, weil zumindest auch ich jobtechnisch in meinem Leben schon auf dem einen oder anderen Business-Event war. Und ich frage mich, welche Leute das also so richtig geil finden. Also so wirklich aus Überzeugung, jetzt networke ich hier so und dann führe ich super tolle oberflächliche Gespräche, in denen ich allen eigentlich zeigen möchte, was für ein toller Hecht ich bin. Und also ich hatte bisher noch nie Leute getroffen, die das jetzt aus vollkommener Überzeugung machen. Und die waren da aber, waren da nicht fies vor, das 3 Stunden lang zu sprechen.
Nö, die waren begeistert von dem, was sie da tun. Ich meine, klar, wenn du aus... wo kam die eine Dame her? Aus Engelskirchen.
Ja.
In Engelskirchen im Bergischen Land.
Da hatte ich meinen Jugendfreund.
Da hatte ich tatsächlich mal auf einer Business-Veranstaltung.
Er ist doch einer von ihnen. Er ist einer von ihnen.
Da war ich mal von der Deutschen Post eingeladen und habe mal einen Tannenbaum da geschlagen in Engelskirchen.
Es wird immer spektakulärer.
Es war wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, ja.
Genau, und diese super aufregende Story abzuschließen. Man fragte uns dann, weil man auch uns ansah, dass wir Fußballfans sind, ob in Rostock auch ein Fußballspiel stattfände, das konnten wir bejahen. Und wie denn die Rostocker Fans so drauf seien. Und da haben wir denen gesagt, das sind sehr nette Menschen mit wenig Haaren auf dem Kopf, aus Überzeugung. Und dass da fast nie etwas schief geht.
Nee, Rostock ist super. Wir lieben Rostock.
Ja, wir lieben Rostock. Aber das war nicht der Grund, warum ich nicht hinreisen konnte. Aber so viel also dazu. Das waren die Anreise und den Zwischenteil, den haben wir im Prinzip schon geschildert, sodass es dann heute Nachmittag zum Stadion ging. Wie das in den Fan-Infos von Fortuna beschrieben war über den S-Bahnhof Ottmarschen, nicht Ottensen, wie ich verwechselte.
Ottensen ist 2 Stationen früher, das weiß man, wenn man viel in Hamburg unterwegs ist, lieber Thorsten.
Und ich glaube, ich habe es mit Ottensen verwechselt, weil die in der ersten DFB-Pokalrunde meines Wissens nach... der FC Ottensen dabei war und ich glaube, deshalb hatte ich das noch so im Gehör. Naja, und an dem S-Bahnhof sollten Shuttlebusse die Gästefans in Empfang nehmen. Aber von denen war halt einfach nichts zu sehen. Also nicht von den Gästefans, sondern von den Shuttlebussen.
Genau, die Shuttlebusse waren zu dem Zeitpunkt nicht da. Niemand wusste so ganz genau, wo sie sein sollten. Es gab eine Stelle, wo man hätte meinen können, dass sie abführen. Da war dann allerdings mehr, ja, so ein laminiertes Stück Papier an eine Laterne geklebt. Und da stand dann drauf, ja, die fahren da hinten an dem Bethelsplatz. Viel Glück.
Das schien nicht sehr vertrauenserweckend. Und wir haben natürlich dann unseren Freund und Helfer, die Polizei, gefragt. Und die hatten ebenfalls keine Ahnung.
Aber da haben wir den nächsten Freund und Helfer gefragt, nämlich den
Busfahrer.
Den Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer.
Ja.
Der hat dann nämlich Thorsten erzählt, das ist Bethelsplatz, das ist ja richtig.
Richtig.
Warum der Kölsch gesprochen hat, weiß ich nicht mehr.
Nur in deiner Fantasie, du warst ja nicht mal dabei. Aber er hat auf jeden Fall uns dann in die richtige Richtung gelenkt, wie das bei Busfahrern so üblich ist, ohne den Bus zu fahren, nur durch Gesten. Das war jetzt ein spannender Satz. Und die Shuttlebusse kamen dann auch nach einer gewissen Zeit, so dass wir in der Nähe des Stadions dann gut angekommen sind. Und was gab es im Stadion?
Ja, erstmal gab es den Dominik. Der Dominik kommt jetzt einfach in jeder Folge vor. Ich habe mir fest vorgenommen, dass wir Dominik einfach jede Folge grüßen. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
Wir kennen mehr als einen. Vielleicht fühlt sich ja auch ein anderer Dominik angesprochen.
Ja, aber der Dominik, den du meinen könntest, oder andere Dominike, die waren ja jetzt nicht da vor Ort am Stadion.
Nein.
Nee, also der Dominik, der da am Stadion war, hallo, nochmal.
Schleimer, echt wirklich, sehr, sehr unerhört. Nein, ich wollte natürlich mit was ganz anderem weitermachen, und zwar mit der beliebten Rubrik.
Die Wurst der Woche.
Genau.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche in Hamburg. Ich hasse es, mich zu wiederholen, aber es gibt ja den Fischbrötchen-Äquator auf Höhe Braunschweig. Das bedeutet, nördlich von Braunschweig sollte man Fisch essen, keine Bratwurst. Aber als unbestechlicher Stadionwurst-Tester komme ich natürlich auch in Hamburg nicht um das Thema herum und fühlte mich erneut bestätigt, die Wurst war gar nicht mal so gut. Das liegt zum einen daran, dass sie zumindest im Gästebereich auf Bratplatten vorgebraten wird. Das heißt, sie steht dann schon ein paar Minuten rum, und wie das mit Fett so ist, das wird dann leicht, ja.
Es wird nicht besser, es wird ranzig.
Beziehungsweise es entwickelt einen Eigengeruch und Eigengeschmack, der manchmal etwas unangenehm ist. Ansonsten schien mir die Wurst prinzipiell in Ordnung, aber wie gesagt, die Zubereitungsform war schon nicht so toll. Dann gab es ein Senftütchen. Das habe ich übrigens in meinem Kommentar in Social Media gar nicht erwähnt. Also auch hier gibt es eine Rüge, was die ökologischen, die CSR-Werte des HSV betrifft. Bitte den Senf doch in Tuben anbieten und nicht in kleinen Tütchen. Was übrigens auch den Nachteil hat, wenn man wie ich noch ein Getränk bestellt hat. Man hat überhaupt keine Hand frei, um dieses blöde Senftütchen aufzumachen.
Oh ja, das ist wirklich doof.
Ja, aber der schlimmste Teil war tatsächlich das Brötchen, ein längeres Baguette-Brötchen. Und also das war so knautschig, als hättest du den ganzen Tag in der Sauna gelegen. Und also das war wirklich also fast wie so ein Burger-Bun, also fast Brioche-artig. Aber es war dann...
Das klingt besser, als es wahrscheinlich ist.
Ja, das war... Also insgesamt eine enttäuschende Nummer. Und wieder einmal die Bestätigung, wenn ihr in Hamburg oder in Rostock oder irgendwo an der Küste seid.
In Emden.
In Emden, ganz genau. Dann esst ein Fischbrötchen, aber keine Bratwurst. Ja.
Ja, ich kann zur Wurst diese Woche nicht so viel sagen. Ich habe keine gegessen. Ich habe pappsatt vom Mittagessen.
Du hast ja einen Burger reingezogen.
Schön Burger reingeschraubt. Aber auch da muss ich sagen... CSR-technisch möchte ich da auch Five Guys nochmal einen Hinweis geben, denn die Mayo, die ich zu meinen Pommes aß, war auch in einzelnen Packungsportionchen, und das finde ich auch nicht gut.
Ja, okay, also wenn wir schon beim Ranten sind, ich habe einen Milchshake bei Five Guys zu mir genommen, und also es gibt ja gewisse Gesetze, und also ich bin bei den meisten, sagen wir mal, der Umwelt zuträglichen Gesetzen bin ich total an Bord. sage ich, ja, das müssen wir irgendwie besser machen. Aber es gibt eine gesetzliche Regelung, mal ganz ehrlich, die ist scheiße. Und zwar die Tatsache, dass es nur noch Papierstrohhelme gibt. Wenn man irgendwo auswärts, ich sag mal, in irgendeinem Etablissement, wo man sich jetzt vielleicht nicht länger niederlässt und einen Glasstrohhelm bekommt, in irgendeinem Etablissement befindet.
Ja, oder auch an der Capri-Sonne. Das muss ja noch nicht mehr im Restaurant sein, auch an der Capri-Sonne.
Ist das auch so? Die trinke ich jetzt nicht so häufig.
Nee, aber
das heißt du nicht Capri-Sun?
Ja, für mich ist es die Capri-Sonne, für mich ist das auch die Philips-Halle noch. Ich lebe da in der Steinzeit. Ja, nee, aber es ist das auch bei jeglicher Art von Trinkgepäckchen sind diese Strohhalme jetzt auch aus Papier und es ist beinahe unmöglich, sie dann durch die Verpackung durchzustoßen.
Ja, und bei einem Milchshake, der in meinem Fall auch noch Oreo und Reese's Pieces enthielt, ist das natürlich dann eine halbe Katastrophe, da auch etwas, sagen wir mal, zähflüssigere Inhalte hindurch zu bekommen, denn dieser Strohhalm wird einfach unfassbar schnell feucht und dann geht da gar nichts mehr durch, sodass ich mir zwei weitere Strohhelme holen musste, unter großem Gelächter der Angestellten. Nein, so war es nicht. Aber ja, also das ist jetzt, hat jetzt mit dem Thema heute überhaupt nichts zu tun.
Ich wollte sagen, wann kommen wir eigentlich zum Fußball?
Aber ich möchte das, naja, wir waren ja eben schon im Stadion.
Ja, okay,
Sind wir wieder bei Five Guys. Aber ich möchte das nur noch mal einmal anprangern. Ich bin wirklich Freund von allen Maßnahmen, die unsere Welt ein bisschen gesünder machen. Aber Papierstrohhelme, das ist einfach etwas, das ist großer Schrott.
Genau. Da bin ich bei dir. Ja, aber gehen wir gedanklich zurück ins Stadion.
Und vielleicht ein Wort als allererstes zum Stadion. Mann, ist das Volksparkstadion in die Jahre gekommen, ne? Ja, also das mag im Fernsehen mit all den Leuten ja wirklich, also kommt, denke ich, ganz gut rüber und sieht auch ganz nett aus. Da sind wir wieder bei diesen Innen eigentlich ganz hübsch. Aber wenn man dann mal in den Treppenhäusern ist und auf den Klos, den mückeninfestierten Klos übrigens, das ist alles echt richtig heruntergekommen. Also ich verstehe, dass die Stadt Hamburg da Geld investieren muss für die Europameisterschaft. Das ist ja ein heikles Finanzthema beim HSV. Der HSV hat prinzipiell das Geld dafür bekommen, für andere Dinge ausgegeben und jetzt muss dieses Stadion saniert werden und das Geld ist aber nicht mehr da. Aber das nur am Rande. Und also ich sage wirklich, das ist unbedingt notwendig. Also
ja, das ist einfach nicht mehr schön. Ich meine, es gibt andere Stadien, wo man sich denkt, oh, das sieht aber doller aus. Und wenn man dann die erste Ummantelung sozusagen durchdrungen hat, dann ist es nicht mehr so schön. Nehmen wir mal zum Beispiel die Allianz Arena, die ich auch, sag mal, wenn man ganz drin ist, ist gut, wenn man ganz draußen ist, ist gut, wenn man in den Umläufen ist, ist es eine Katastrophe.
Und die ist halt einfach so gigantomanisch auch. Also, ja. Das ist natürlich auch eine Größe, die nochmal jenseits von Gut und Böse ist.
Oh.
Also ich hatte eben vorgeschlagen. Ja. Also wir sind ja gleich in Osnabrück. Bitte. Ja, danke. So. Nein.
Es bleibt alles drin.
Thank you. Ich hab eine lustige Idee, weil wir jetzt in Osnabrück sind. Heute ganz wild. Ihr merkt, es ist ein ganz wilder Podcast. Wir machen jetzt den Ausblick auf den kommenden Gegner, den VfL Osnabrück. Ja, jetzt habe ich den Andi auf dem kalten Fuß erwischt.
Aber hallo, ey, meine ganze Statistik, also was ich...
Aber wenn wir jetzt doch gerade in Osnabrück sind...
Nee, das ist ja auch total sinnvoll und richtig, da gebe ich dir vollkommen recht.
Also wir schauen auf den VfL Osnabrück, der am Freitag in Düsseldorf antreten wird, weil wir uns jetzt in just dieser Stadt mit dieser Aufnahme, diesem Podcast befinden. Ist das nicht toll? Ist das nicht aufregend? Und ihr seid alle... dabei. Ja, der VfL Osnabrück, Aufsteiger aus der dritten Liga und HSV-Besieger aus der letzten Woche. Davor hat man 7-0 in Hannover verloren, allerdings nach roter Karte. Da kann das schon mal vorkommen, nach roter Karte zu verlieren. dazu später mehr. Ist in die zweite Liga aufgestiegen. Der Herzensverein von Daniel Thun. Ne? Also, er kommt ja nicht nur aus der Ecke, sondern hat da gespielt, war dort Trainer, ist mit ihnen vor ein paar Jahren mal in die zweite Liga aufgestiegen. Das heißt, unser Coach hat mindestens einen Koffer, wie man so schön sagt, noch in Osnabrück. Und die Mannschaft hat mindestens einen alten Bekannten. aufzubieten. Das ist nämlich niemals Geringeres als Robert Tesche. Der eine oder die andere unter euch wird sich erinnern, in der Saison 12-13 in der Bundesliga verstärkte, ich mache gerade Gänsefüßchen in die Luft, Robert Tesche, unser Mittelfeld. Und ja, das war keine großartige Zeit bei uns, aber spätestens in Osnabrück hat er nochmal reüssiert und im Prinzip seinen Frieden gefunden, ist einer der zentralen Spieler bei ihm. Und ja, ansonsten, es gab ein paar Transfers diesen Sommer, einer davon Lennart Grill, einst eins der großen deutschen Nachwuchstalente im Tor, hat es bei Bayer Leverkusen und auch zuletzt Union Berlin nie so richtig gepackt, hat aber jetzt den langjährigen Stammkeeper Philipp Kühn erstmal verdrängt. Und ja, ansonsten haben wir noch einen Bekannten, den man vielleicht aus Sandhausen kennt, Uamar Diakite, spielt zurzeit in der Innenverteidigung, ein wichtiger Spieler, und Transfer Maximilian Thalhammer, der aus Regensburg kam. Auch Dave Gnase war vor ein paar Sommern im Mittelfeld mal im Gespräch bei uns. Und ich sage mal, jetzt kurz vor Transferschluss gab es einen relativ spektakulären Transfer.
Der Königstransfer, müsste jemand fast meinen.
Genau, aber er hat tatsächlich gegen den HSV ziemlich gut gespielt. Die Gladbach-Fans und die Bayern-Fans werden ihn kennen. Michael Cuisance, der immer noch erst 24 ist und jetzt in seiner Vita schon unzählige Stationen hat und es nirgendwo so richtig gepackt hat. Ja, das ist sicherlich einer der spektakuläreren Transfers. Ansonsten kam noch Christian Conte, den Namen, it does ring a bell, kam Christian Conte als Rechtsaußen. Das ist tatsächlich der Bruder von Silford Conte, der beim SC Paderborn spielt und uns diese Saison auch schon
wehgetan hat.
Ich multitaske hier und verhindere, dass durch die Bremsung am Osnabrücker Hauptbahnhof meine Wasserflasche vom Tisch fällt, um meinen kurzen Aussetzer hier zu erklären. Ansonsten haben wir noch quasi Fried, auch der war zuletzt bei Holstein Kiel und im Bayern Nachwuchs. Ist auch noch ein Mann, der zu beachten ist. Aktuell allerdings im Sturm der ja, mit wichtigste Spieler, der auch zuletzt zum Beispiel gegen den HSV getroffen hat, ist Engelhardt, aber ich komme gerade auf den Vornamen nicht. Das ist, wie gesagt, hier etwas spontan, weil wir unbedingt, also ich gerade unbedingt in Osnabrück die Vorschau auf Osnabrück machen wollte.
Während du diesen Namen suchst, Thorsten, kann ich ja vielleicht schon mal die Statistiken zu diesem Spiel einmal vorlesen. Der VfL Osnabrück ist aktuell Stand heute
Erik Engelhardt.
Heute 0.40 Uhr am Samstagmorgen ist er Tabellenletzter mit 7 Spielen, 1 gewonnen, 1 unentschieden, 5 Spiele verloren, 8 Tore geschossen, 18 Tore kassiert und damit insgesamt 4 Punkte auf der Habenseite.
Drei davon gegen den HSV.
Der VfL Osnabrück wird am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern zu Hause spielen. Mal sehen, ob da noch sich dann Punkte dazu gesellen sollten. Und im direkten Vergleich spielte Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Osnabrück insgesamt 10 Mal, sagt mir hier der Kicker. Davon gab es 8 Düsseldorfer Siege und 2 Osnabrücker Siege. Das heißt, ein Unentschieden gab es noch nicht und das wollen wir uns natürlich auch aus Düsseldorfer Sicht nicht wünschen für den kommenden Spieltag, sondern da wollen wir natürlich wie so oft einen schönen, klaren Heimsieg haben.
Ich denke, das ist auch eine realistische Erwartungshaltung, die man vorbringen kann. Wie gesagt, Osnabrück ist aktuell Tabellenletzter, hat zwar letzte Woche den ersten Heimsieg gegen den HSV eingefahren, aber es sollte natürlich unser Anspruch sein, jetzt auch gerade nach der Niederlage heute in Hamburg den VfL Osnabrück zu schlagen. Und er hat ja bisher diese Saison auch bewiesen, dass er schlagbar ist. Rein taktisch treten sie so ganz klassisch in der Viererkette an, haben auch ein Dreier-Mittelfeld, ähnlich wie unseres, mit Gnase auf der 6 und zuletzt Cuisance und Tesche auf der 8. Und vorne, wie gesagt, Erik Engelhardt im zentralen Sturm und auf den Außenbahnen zuletzt Conte und Wulff. Das heißt also, fast im Prinzip ein Dreiersturm mit einem zentralen Mittelstürmer, der tatsächlich in dem Fall auch Tore macht. Das würde ich mir auch wünschen bei der Fortuna. Aber insgesamt sicherlich ein Gegner, der jetzt nicht mit großem Hurra-Fußball in der Arena auftreten wird, sondern vermutlich eher das Heil in der Defensive sucht, um dann die berühmten Nadelstiche zu setzen.
Genau, und das wird Ihnen der Trainer, Herr Schweinsteiger, Tobias Schweinsteiger, sicherlich dann sagen. Und wir sind jetzt in Osnabrück. Und da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, einer der ältesten Turmbahnhöfe der Bundesrepublik Deutschland.
Ich glaube, zu unserer Linken, aber es ist zu dunkel, um das gerade zu sehen, aber zu unserer Linken befindet sich dieser Turm. Ich meine ihn nämlich auf der Hinfahrt gesehen zu haben. Aber es ist schlicht und ergreifend zu dunkel gerade. Ja, also das war unsere Vorschau auf Osnabrück, aus Osnabrück, kann man jetzt ja wirklich so sagen. Mal ein bisschen alles durcheinander, aber warum eigentlich nicht? Und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber zurück zum heutigen Spiel und wir kommen jetzt auch gleich zum Sport. Es ist uns aber trotzdem noch ja ein bisschen was aufgefallen heute beim HSV, denn nicht nur das Stadion ist ranzig, die Musikauswahl ist auch, sagen wir mal, problematisch.
Ja, nein, nicht ganz. Problematisch, aber nicht so problematisch, dass man sagt, oh Gott, das ist ja, sagen wir mal, politisch problematisch.
Nein, das jetzt nicht.
Nein, das nicht, aber es ist halt einfach, wir haben es unter feinster Kirmes-Techno zusammengefasst.
Genau, also es waren große Niederlande-Vibes eigentlich vorhanden, aber wen wundert es, ich mal, statt aus die Band Scooter hervorgebracht hat, dass solche Musik populär gespielt wird. Was allerdings nicht gespielt wurde im Vergleich zu letztem Jahr, und das mag die Tom Brady und NFL-Fans enttäuschen, es gab kein Sweet Caroline.
Ich hätte so gern diesmal mitgesungen. Ich war bereit, ich kenne den Text auswendig, ich habe wochenlang geübt, ich habe
Hus an die richtige Stelle zu setzen.
Ich habe fast geweint. Ich habe ein Tränchen in den Augen und dann hat es doch nicht funktioniert. Aber es gab ein Schlager-Medley auf den HSV gemünzt zum Einlaufen.
Ja, und unfassbar laut.
Ja, sehr, 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 sehr laut. Total unangenehm. Und in der Halbzeit dann, da greifen wir mal darum, um das Musikthema abzurunden. In der Halbzeit gab es dann so schlechten Metal. So ein Metal-Geschraddel. Aber halt auch alles irgendwie auf HSV. Es gibt offenbar zu viele Bands im Hamburg und Umland, die das Gefühl haben, sie müssten nochmal so ein HSV-Lied machen und sich dann da selbst verwirklichen. Tja. Lass das sein.
Ja, so ist es. Und unsere Plätze, ja, die waren im Prinzip in der ersten Reihe, natürlich im Sitzplatzbereich. Wir sind ja alt und klapprig und können nicht mehr so lange stehen. Und waren wir im Prinzip in eine kleine Choreo integriert, aber das berichtet uns der liebe Andi in der immer noch nicht offiziellen Rubrik Andis Pyro-Ecke.
Ja, herzlich willkommen zu Andis Pyro-Ecke, eine mehrfach angefragte,
nicht offiziell, aber nicht offizielle
Kategorie. Aber ich habe, ich habe ganz gute Kontakte zu der Person, die die Trailer einspricht hier für unseren schönen Podcast. Und da werde ich einfach was produzieren und das dem Thorsten unterjubeln. Und deswegen.
Und dann schauen wir mal, was passiert.
Herzlich willkommen in Andis Pyro-Ecke. Ja, es gab eine ganz schöne Choreografie der Fortuna Düsseldorf-Fans. Eine Choreografie, die, glaube ich, dreiteilig ablief, auch wenn wir nicht so viel davon, sagen wir mal, direkt sehen konnten.
Wir haben ja quasi dahinter gesessen, von oben auf den Stehplatzbereich drauf geguckt, weil der Gäste-Sitzplatzbereich sich ja darüber befindet, also über den Stehplätzen.
Genau, es gab also ein Spruchband und darüber gab es dann große Buchstaben, die Fortuna zusammen ergaben, und dann gingen sogar noch Menschen mit großen Fahnen auch in den Oberrang, um dort im Oberrang ihre Fahnen zu schwenken und nicht nur im Unterrang. Und dann passierte das, was der Namensgeber dieser beliebten Kategorie ist, nämlich es gab ein bisschen Pyro. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Und, es gab ein paar schöne helle weiße Blinker. Es sah ganz schick aus, waren, ich würde sagen, so 12, 15 Stück vielleicht. die auch dann, wie es sich gehört, gleichzeitig angemacht wurden und so, dass also übergleichmäßig über den Block verteilt die Pyro dann zu sehen war. Nach 10 Minuten gab es noch ein bisschen Rauch und in der 50. Minute gab es noch roten und weißen Rauch. Der hat ziemlich gestunken, das war nicht so schön.
Und es wurden Rumtöpfe verboten, oder?
Genau, es wurden die Rumtöpfe, die Rauchtöpfe wurden verboten. Also der Stadionsprecher hat sich immer wieder eingeschaltet und gesagt, liebe Düsseldorfer, es muss doch nicht sein.
Zum ersten Mal Pyrotechnik gesehen.
Ja, Wahnsinn. Das ist also auch in Hamburg verboten. Wir probieren das offenbar einfach in jeder Stadt, in jedem Stadion nochmal aus, ob das nicht jetzt vielleicht doch erlaubt ist. Also in Hamburg ist es verboten, haben wir jetzt gelernt. Deswegen werden die Düsseldorfer das bestimmt nicht mehr machen. Also weiß man nicht, vermutlich nicht.
Bestimmt.
Ja, also das war die Pyro-Zusammenfassung. Auf Hamburger Seite habe ich nichts gesehen.
Nee, die waren brav.
Die machen sowas nicht und ja.
Viel zu anständig, diese netten, sympathischen HSV-Fans.
Genau, das war also Andis Pyro-Ecke. Ich gebe, ich muss ja noch bewerten, habe ich mir. Ich gebe 6 von 10 Seenotrettungsfackeln.
Sehr gut. Ja, das war schön und wird natürlich auch wie immer teuer. Ist ja klar. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Sport. Endlich halbe Stunde drin. Ihr kennt das von uns. Und jetzt reden wir das erste Mal über Fußball. Aber dafür auch umso ausführlicher, nicht ganz so ausführlich wie sonst, denn überraschenderweise haben wir das Spiel jetzt, weil wir gerade im Zug sitzen, nicht nochmal gucken können. Wir haben aber eben eine Zusammenfassung gesehen, sodass wir zumindest Bilder der strittigen Szenen uns schon einverleibt haben. Aber kommen wir vielleicht als erstes zur Aufstellung von Fortuna. Da gab es nämlich ein paar Veränderungen, und zwar im Mittelfeld und im Angriff. Da war es so, dass Vermey auf die Bank musste und Cholles heute die einzige Spitze gebildet hat. Auf der linken Seite erhielt Dennis Jastremski seinen allerersten Startelf-Einsatz und im Mittelfeld kam Ao Tanaka für Shinta Appelkamp. Ich glaube, das waren alle Änderungen.
Genau.
So, dass sich quasi unser klassisches, magisches Dreieck erstmals seit einigen Wochen heute nicht zusammenfand. Ja, und ich sag mal so, die ersten paar Minuten waren auch durchaus vielversprechend. Fortuna schlug sich ganz ordentlich, ohne jetzt, dass da also jetzt gleich ein Schlagabtausch entstand. Den gab es tatsächlich das ganze Spiel über nicht, aber man merkte sofort, dass Fortuna sich nicht vom HSV eigentlich hinten einschnüren lassen wollte. Und das gelang, ich sag jetzt mal, in den ersten 15 Minuten eigentlich ganz gut. Es gab eine Situation, Schuss von Benesch, der aber letztendlich geblockt wurde von Klaus, aber das war alles ehrlicherweise jetzt nicht so die ganz große Sache. Und leider hielt diese Phase aber nur, ja, was soll man sagen, eine Viertelstunde?
Genau, also es war ziemlich genau. Nach 15 Minuten hatte die Fortuna, glaube ich, so ein bisschen ihr erstes Pulver verschossen. Der HSV konnte sich auch ein bisschen besser darauf einstellen und hat dann selber das Heft des Handelns in die Hand genommen. Wir hatten, glaube ich, die erste Viertelstunde, würde ich sagen, hatten wir vielleicht sogar leicht mehr Ballbesitz. Mhm. Aber das drehte sich dann relativ schnell und es gab eine erste wirklich große Chance in der 16. Minute für den HSV. Da gibt es einen Eckball, der schnell ausgeführt wird und Öztunali schafft.
Moment, Öztunali, der
Enkel von Uwe Seeler.
Das muss man immer dazu sagen.
Genau,
das
ist wichtig.
Oder auch das ewige Talent, das auch in diesem Spiel nicht sonderlich auf sich hat aufmerksam machen können.
Und dann irgendwann ausgewechselt wurde.
Genau, aber stand in der Startelf für Dompe. Der wird später noch wichtig werden. Das war so ein kleiner Denkzettel beim HSV für Dompe, aber ja. Sorry, ich wollte dich nicht zu intensiv unterbrechen, aber wenn Öztunali genannt wird, das weißt du, ist eine Regel.
Genau.
Es ist wie mit Med, dem Esten bei St. Pauli.
Ja, und da Fabian Boll, was macht der eigentlich beruflich?
Der ist Polizist.
Ah, das ist ja spannend, ja. Öztunali flankt also an den zweiten Pfosten und da ist die Zuordnung der Fortuna-Defensive leider mangelhaft, sodass dort...
Die einfach keiner ist.
Genau. Bakariata dort komplett alleine steht und nur durch eigenes Unvermögen eigentlich nicht den relativ gut möglichen 1-0-Treffer macht.
Linke war ein bisschen spitz, aber der Aufsetzer geht halt dann vorbei und ich sag mal, Kastenmeier war not amused. Also
nee, Kastenmeier ein bisschen hat ein bisschen geschimpft. Aber zu Recht. Auch, genau, verständlich.
Genau, und das war so ein bisschen, also gefühlt das Startsignal für den HSV. Aber in diese Phase, wo der HSV gerade besser wurde, kommt, ich meine, die Fortuna, ich weiß nicht mehr, welche Minute es war, nee, ich glaube, es war sogar kurz vorher, es gab so eine Szene, die auch nicht in den Zusammenfassungen auftaucht, wo Jastremski auf der linken Seite einmal durchkommt. Er ist ein bisschen vor der Viererkette des HSV und müsste in dieser Situation einfach flach in die Mitte flanken. Das tut er auch, aber er tut es zu spät, sodass Cholles, beziehungsweise dass der, ich glaube, Heuer Fernandes im Tor vom HSV den Ball einfach abfangen kann. Und die Szene war im Ansatz richtig gefährlich, aber hat Fortuna leider schlecht ausgespielt. Das wird sicherlich auch noch generell dieses Spiel über immer wieder ein Thema sein, dass Szenen im Ansatz bestehen, aber eben nicht richtig ausgespielt werden. Ja, und wie gesagt, aber wir haben jetzt eben die stärkere Phase des HSV und ja, Fortuna hat es nicht mehr einfach, sich dann aus diesen Situationen so ein bisschen zu befreien. Es gibt allerdings, ich muss jetzt auch tatsächlich selber nachgucken, weil ich diesmal nicht keine eigenen Notizen aus dem Stadion habe, es gibt eine Situation, in der Fortuna eine Riesenchance hat und das ist in der 36. Minute. Da setzt Jastremski einmal mit einem flachen Rückpass, also das war generell heute sehr positiv, die Flanken wurden nicht mehr in den Strafraum gechippt, sondern es wurde meistens versucht, bis zur Grundlinie durchzugehen, um dann flach in den Rückraum zu passen. Und in dieser Szene hat es auch sehr gut geklappt, denn Klaus kommt zum Schuss und Ramos, der heute in der Innenverteidigung Schonlau beim HSV vertrat, kann den Schuss also im Prinzip gar nicht mit seinem Grätschenbein, sondern nur mit dem anderen Bein, dass er noch so am Boden nachzieht. Hat.
Zieht. Also es schleift so ein bisschen wie ein Fremdkörper über den Boden.
Genau. Ohne, dass eine Luxation des Sprunggelenks stattfindet. Und ja, der kann diesen Schuss aufs, in dem Fall leere Tor im Prinzip abblocken. Und es gibt ein bisschen Chaos im Strafraum und Klaus kommt nochmal zum Schuss und dieser Ball geht halbwegs knapp an der langen Ecke vorbei. Zu diesem Zeitpunkt war der HSV eigentlich schon mehr am Drücker, also hatte mehr Ballbesitz und viel um den Strafraum der Fortuna herumgespielt. Man muss aber auch sagen, so richtig große Torchancen außer dem Aufsetzer von Jatta gab es in dieser Phase relativ wenig. Also es gab die ein oder andere Flanke, die Kastenmeier abfangen konnte. Der Zug macht hier gerade eine Vollbremsung. Das ist wieder die Schwäche des ICE-1. Da haben die Systeme.
Samuel hat sich gerade den Finger geklemmt.
Und Samuel hat sich den Finger geklemmt.
Also jetzt stehen wir gerade.
Und muss jetzt den Zug reparieren. Er legt sich jetzt unter den Zug und schraubt da mal ein bisschen rum.
Ja, also die Fortuna, genau, was du gerade sagtest, Thorsten, der HSV hat schon das Spiel gemacht, ohne wirklich zwingende Chancen sich da zu erarbeiten. Was bei der Fortuna in der ersten Halbzeit tatsächlich das Problem war, was auch Daniel Thun in der Pressekonferenz nach dem Spiel ja auch gesagt hat, ist, dass wir ja zu schnell versucht haben, irgendwie den Ball lang nach vorne zu tragen, beziehungsweise lang nach vorne zu schlagen, ohne wirklich einen Empfänger dafür zu haben.
Ja, wir hatten halt Cholles vorne, der ist halt einfach klein.
Genau, Cholles ist nicht der 1,97 Vermey. 1,94. Und es war wohl der Plan eher, dass Cholles den Ball mit nach vorne trägt und
bei diesen Flanken in den Rückraum hat das auch ganz gut geklappt, aber eben die Langbälle nach vorne und auch auf die Seiten, also auch auf Jastremski oder Klaus, da waren die HSV-Spieler eigentlich meistens da. Und generell das Problem der Fortuna war, wir haben nur die erste Viertelstunde so richtig agiert.
Genau.
Und danach haben wir eigentlich immer reagiert. Und das ist uns einfach nicht bekommen, weil wir viel zu wenig Entlastung hatten. Also das war in der ersten Halbzeit so und das war auch in der zweiten Halbzeit so. Wir hatten zwar die ein, zwei Nadelstiche, wie es so schön heißt, aber es fehlten die Dinge, die den HSV auch mal in der eigenen Hälfte so richtig intensiv beschäftigt haben. Ne? Also klar, wir haben mal hier und da ein Vorchecking versucht, aber wir sind auch, weil der HSV das natürlich sich auch sehr gut aus einem Pressing befreien kann. Wir haben das nie so intensiv betrieben, wahrscheinlich auch eben um die Ordnung gut zu erhalten und nicht Lücken entstehen zu lassen. Aber insgesamt, ja, die Balance hat einfach nicht gestimmt zwischen Defensive und Offensive und dann wird es natürlich beim HSV schwer. Aber nochmal, es soll eben nicht heißen, und das betrifft dann auch die zweite Halbzeit, dass es jetzt Chance um Chance beim HSV hagelte. Anfang der zweiten Halbzeit gab es eine gelbe Karte übrigens für Johannesson, die ich persönlich enorm albern fand. Aus meiner Sicht spielt er da den Ball, das war auch relativ nah vor unserem Block. Und diese gelbe Karte hatte zur Folge, dass Johannesson dann später im Spiel ausgewechselt wurde. Und für mich tatsächlich in der 64. Minute war das spielerisch dann so ein bisschen ein Bruch, aber da springe ich jetzt so ein bisschen schon vorne weg. Aber diese gelbe Karte passiert halt kurz nach der Pause, ist ein bisschen ärgerlich. Und es gibt noch eine andere Szene.
Genau.
In der 50. Minute, die passierte.
Genau, es ist so, dass es auf einmal einen von niemandem geahnten VAR-Check gibt. Denn die Fortuna spielt einen Ball über die rechte Außenbahn auf Felix Klaus, der dann in den Strafraum eindringt. Und es gibt einen Ball auf Klaus auf der Außenbahn, der spielt den wiederum in die Mitte auf Tanaka. Und dann gibt es eine Hereingabe von Tanaka, die bei Klaus landet, der den Ball dann allerdings vorbeischießt.
Ja, Moment, genau, aber auf dem Weg zu Klaus.
Auf dem Weg zu Klaus berührt dieser Ball regelwidrig die Hand eines Hamburger Spielers.
Von Van der Bremt, dem Rechtsverteidiger.
Und dies hat also der VAR offensichtlich gesehen und nahm das zum Anlass, dies zu checken. Und so wie wir die Bilder dann jetzt gedeutet haben in der Zusammenfassung, ist es also so, dass es ein Handspiel, also es wäre ein strafbares Handspiel gewesen, wenn denn nicht vorher Felix Klaus strafbar im Abseits gestanden hätte.
Genau, und zwar in der Entstehung des ganzen Angriffs, bevor er den Ball auf Tanaka dann flankt. Ja, sehr ärgerlich, denn dann hätte die Fortuna zu diesem Zeitpunkt den Strafstoß bekommen. Und auch zusammen mit der anderen Szene von Klaus, das, was wirklich eine große Torchance war, muss man eben sagen, also ja, und um da vorwegzugreifen, ich denke, wir haben das Spiel verdient verloren, weil wir eben zu wenig agiert und zu viel reagiert haben und der HSV einfach bemühter war, um ein Tor zu erzielen und um eine spielerische Linie. Aber wir hatten diese ein, zwei Schlüsselmomente hier im positiven Sinne, in denen wir das Spiel auch zu Ungunsten hätten drehen können, aber das ist uns leider nicht gelungen. Denn nochmal, der HSV war immer am Strafraum, das war auch nie ungefährlich, aber es dauerte eine ganze Weile, bis Kastenmeier letztendlich wirklich all sein Können einmal aufbringen musste. Und das war nämlich ein Freistoß von Miro Muheim, dem Außenverteidiger, der aus rund 25 Metern mit links in die rechte untere Ecke den Ball schlänzt. Und Kastenmeier kann den Ball ja im Prinzip gerade noch an den Pfosten lenken und damit zur Ecke. Das war eine Glanzparade. Und nur eine Minute später, nach der Ecke, muss er wieder all sein Können aufbringen. Da köpfte Ramos aufs Tor aus wenigen Metern. Kastenmeier kriegt noch eine Pranke dazwischen, kann den Ball nicht festhalten, aber bevor Glatzel ihn einschieben kann, spitzelt er den Ball mit dem Fuß weg. Das waren im Grunde zusammen mit der Kopfballaufsetzer-Torchance von Jatta in der ersten Hälfte, das waren im Grunde die drei großen HSV-Chancen bis später zum Elfmeter. Alles andere, würde ich sagen, wie gesagt, mehr Ballbesitz, und wenn man sich auch die Statistik anguckt, die Passsicherheit war deutlich besser, also auch aus statistischer Sicht hat Fortuna das Spiel durchaus verdient verloren, aber ich möchte nochmal betonen, wir haben eigentlich defensiv gar nicht so viel zugelassen, sodass dieses Spiel im Grunde,
es war ja eigentlich ein 0-0 Spiel.
Im Grunde hätte es auch 0-0 ausgehen können. Das Problem war, wir mussten halt Johannesson auswechseln und ich glaube, Jastrzemski ging auch. Jastrzemski mit vielen unglücklichen Entscheidungen, doch dem einen oder anderen Ballverlust. Also ich fand, er hat so seine Startelf-Chance nicht unbedingt genutzt. Und auch Cholles gefällt mir, glaube ich, auf der linken Seite ein bisschen besser als im zentralen Sturm. Da war er so stets bemüht, aber hat auch nicht so richtig Torgefahr entwickeln können.
Ja, er hat da so mal in der Nationalmannschaft gespielt, diese Position. Aber für mich ist er auch eher auf der linken Seite zu Hause. Find ich persönlich besser, ja.
Und wie du eben ja schon sagtest, er ist halt auch nicht der Mann, den man bei so einem langen Hafer, der auch mal rausgepölt wird, der den dann sichern kann. Dafür hat er einfach nicht die körperliche Größe. Wie dann für Mai, der dann nämlich reinkam für Jastrzemski, Cholles ging auf die linke Seite und eben Appelkamp, der Johannessen ablöste, größtenteils wahrscheinlich, weil er gelb vorbelastet war, der Johannessen.
Ja, vielleicht zu den gelben Karten. Ich habe durchgezählt und es gab insgesamt 9 gelbe Karten, wenn man die gelb-rote Karte als 2 gelbe Karten zählt. Und ich finde 9 gelbe Karten für dieses Spiel wahnsinnig viel, weil das war kein hartes Spiel, es war kein unfaires Spiel.
Es war hart umkämpft, aber...
Genau, es war hart umkämpft, aber es war nicht unfair. Und es gab wenig gelbe, also es gab, sag mal, ich glaube, mit 4 gelben Karten wäre man wahrscheinlich ausgeguckt.
Genau, also das meinte ich auch mit Johannessons gelber Karte, die ich für übertrieben handle. Aber Spoiler... Beide gelbe Karten für Zimmermann waren komplett korrekt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren.
Leider nein.
Aber bevor wir zu denen kommen, ja, leider wurde es mit Appelkamp und Vermey nicht besser. Über Vermey habe ich letzte Woche schon sehr viel gerantet. Ich will mich nicht so sehr auf ihn einschießen, aber im Prinzip war das dasselbe wie auch schon letzte Woche. Er hat zu wenig Bälle festgemacht, manchem an Kopfball geholt, aber dann auch ins Nichts weitergeleitet und ansonsten er strahlt keine Torgefahr aus. Das ist einfach ein Problem, wenn wir einen Mittelstürmer im Spiel haben, der keine Torgefahr ausstrahlt. Insgesamt, auch Schinter Appelkamp tat sich schwer, war für mich kein gleichwertiger Ersatz heute für Johannesson, sodass ja Fortuna im Prinzip noch mehr oder noch weniger eigentlich agierte dann, sondern tatsächlich immer versuchte, sich vor allem schadlos defensiv zu halten. Und dann kam eben Dompe für Öztunali in der 67. beim HSV, was ich schon erwähnt hatte. Und
Öztunali ist der Neffe irgendwas von
Uwe Seeler.
Ja, genau.
Jener Dompe wird nämlich dann in der 74. Minute nach allen Regeln der Kunst schön von Matthias Zimmermann umgeflext. Ehrlicherweise haben wir ihn in dem Moment dafür ein bisschen abgefeiert, denn Dompe hat da so 3 Doppelpässe und Dribbling-Spökes im Mittelfeld gemacht und es war uns doch eine Herzensangelegenheit, wie Zimmermann dann ankommt und sagt, so mein Freund, jetzt ist hier Schluss mit dem spielerischen Spaß. Jetzt,
eingesprungene Grätsche,
jetzt gibt's so, Ende. Auf die Knochen. Das muss manchmal sein, von daher kein Vorwurf bei dieser gelben Karte, das war schon in Ordnung, das zu machen. Einen großen Vorwurf möchte ich Zimmermann aber machen, wenn man 2 Minuten später gegen denselben Spieler auf der Außenbahn wieder in die Grätsche geht und klar zu spät kommt. Das ist einfach dumm. Und ich meine, Zimmermann kann es besser, also wir müssen uns da jetzt nicht auf irgendwas einschießen, aber das war leider ein Schlüsselmoment. Ab dem Moment mit einer berechtigten gelb-roten Karte war Fortuna in Unterzahl und dann ist klar, dass wir jetzt erst recht nicht mehr in den Agiermodus zurückkehren, sondern jetzt hieß es im Prinzip, das Tor nur noch zu verteidigen.
Ja, besonders ärgerlich war das Ganze ja, weil die Auswechslung von Zimmermann schon an der Seitenlinie vorbereitet wurde. Stimmt. Mit der gelben Karte hat Daniel Thun schon sich Takashi Ushino herangerufen, um dann auf der rechten Verteidigerposition diesen Wechsel vorzunehmen. Auch weil er schon sagte, ja, wir haben mit der Einwechslung von Dompe ist da nochmal gut Druck auf die Seite draufgekommen. Da wussten wir, okay, das könnte jetzt knapp werden mit Zimbo und da müssen wir jetzt was tun. Ja, leider haben wir da offenbar nicht schnell genug das getan, was wir da tun wollten. Und Zimbo sagt selber im Interview nach dem Spiel noch, dass er das voll auf seine Kappe nimmt und dass es auch einfach ärgerlich ist, weil er noch bei dieser Grätsche auch zurückzieht, aber ihn halt trotzdem noch erwischt.
Ne? Also es ist völlig, das war auf unserer Seite. Das
genau, haben wir gut gesehen. Es ist völlig unschrittig. Es ist leider wirklich eine ganz klare gelb-rote Karte. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil das sorgt dann im Endeffekt dafür, dass die Fortuna, wie du gerade schon eben sagtest, nicht mehr ins Agieren kommt, sondern nur noch im Reagieren ist.
Immerhin darf Ushino noch kommen. und zwar für Chollis in der 80. Minute, weil natürlich man dann die Ordnung mit der Viererkette wieder aufrechterhalten wollte.
Ja, wenige Sekunden, keine Zeigerumdrehung später ist der Schiedsrichter das zweite Mal beim VAR-Bildschirm draußen. Beim ersten Mal war er nicht beim Bildschirm draußen.
Nee, beim ersten Mal war er nicht
draußen. Aber es gibt den zweiten echten VAR-Check.
Genau, es gab eine etwas unübersichtliche Szene im Düsseldorfer Strafraum, bei der Ioa im Zweikampf, glaube ich, mit Nemeth ist. Für mich sah es so aus, also im Prinzip im Stadion und durch die rot-weiße Brille, dass Ioa gefoult wird und es eigentlich Freistoß wie die Fortuna hätte geben müssen. Die Fernsehbilder belehren mich da eines Besseren und wie du schon sagtest, Felix Zweier prüfte das auf Hinweis des VARs und entschied leider zum Unwohlsein aller Fortunen auf Elfmeter, Foul-Elfmeter für den HSV.
Diesen trat dann der Gefaulte selber an.
Nee, Nemeth war gefault und Benesch hatte Nemeth nur eingesetzt.
Dann schreibt der Kicker hier Unsinn.
Ja, ist der Kicker besoffen. Hat wieder der Praktikant wieder heimlich unterm Schreibtisch seinen Whisky gehabt.
Nee, aber hier steht, dass Ioa zu spät kommt, deshalb Benes nach Nemeths Steckpass deutlich trifft.
Ja, so. Ich glaube, es war andersrum.
Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, Benes tritt an und verwandelt leider souverän.
Wie es tatsächlich seine Art ist, ziemlich guter Elfmeterschütze. Das sieht man auch daran, dass es sein 7. Saisontor war. Also der HSV hat schon eine Menge Elfmeter diese Saison bekommen. Aber ja, also wenn man sich das anguckt, war der schon okay, den zu geben. Tatsächlich in der Zusammenfassung, die Fernsehbilder sind jetzt nicht die allerbesten, aber Ioa trifft ihn und räumt ihn auch ab.
Ja.
Und ja, ganz bitter für uns, weil natürlich ein Mann weniger und nicht mehr viel Zeit zu spielen. Tuni reagiert dann auch in der 88. Minute, bringt noch Ginjek für Tanaka und Nimic für Klaus. Es kommt noch eine große Chance heraus und ich will jetzt auch auf der anderen Seite, wenn ich für Mai immer kritisiere, will ich jetzt auch nicht jede Woche Ginjek fordern, aber er hat halt aus der Drehung nach einer abgewehrten Flanke schießt er halt auf die lange Ecke flach, der Ball geht und es war ein guter Schuss an Freund und Feind und wirklich ganz knapp am rechten Pfosten des Tores vorbei. Das meine ich mit Mittelstürmer muss halt manchmal auch Torgefahr ausstrahlen. Ginczek hat andere Schwächen, ist auch nicht so ein toller Zielspieler. Gerade in der Luft holt er erstaunlich wenig Kopfbälle. Aber ich persönlich würde...
Der nächste Halt unseres Zuges ist Münster in Westfalen. Unsere Ankunft zeigt 1.15 Uhr.
Ja.
Mit einer Verzögerung von 13 Minuten.
Ja, oh, das ist natürlich bitter. Machen wir nicht, es sei denn, Benjamin Böckle steht am Bahnhof, um uns zuzuwinken.
1.35 Uhr aus Gleis 8.
Das ist nett.
Sowie an die Regionalbahn nach Wiederwiedenbrück.
Aha.
Um
Clemens Tönnies.
Aus Gleis Nummer 17.
Ja, wer die Wurstfabrik besuchen möchte.
Sowie an die Regionalbahn nach Lünen. Diese
Verbindung 1.40 Uhr. Tolle Stadt.
Für weitere Anschlüsse warten Sie bitte die Lautsprecher, ich sage, am Bahnsteig.
Oder rufen bei der Telekom an, wenn Sie einen Anschluss brauchen.
Ladies and gentlemen, next stop, Münster. The arriving time, 1:15. Say goodbye to all passengers who wants to leave us in Münster.
Yeah.
I'm choosing Deutsche Bahn today.
Thank you.
Goodbye.
Die kriegen uns kein... Die kriegen uns keine Weiterreisetipps, die englischsprachigen.
Ja, die müssen gucken, wie sie nach Reda-Wiedenbrück kommen.
Ja,
von Gleis 17 an.
Zur Wurstfabrikbesichtigung. Da müssen sie gucken. Ja, also nochmal zusammenfassend. Ich würde trotzdem gerne mit unserem magischen Dreieck in Kombination Ginczek gerne mal sehen. Vielleicht ja nächste Woche gegen Osnabrück. Einfach, weil ich der Meinung bin, er hat sich diese Chance mal verdient. Auch eben, weil Vermeij außer Kopfbälle holen, nicht so richtig viel daraus macht. Ja, ansonsten muss man sagen, spielt der HSV in Überzahl das am Ende souverän raus. Ein bisschen Zeitspiel hier und da, wie man das macht. Und Getüdel an der Eckfahne. Im Endeffekt reicht es zum 1-0 Heimsieg, der, wenn man das so sagen kann, nicht unverdient ist.
Aber etwas glücklich.
Aber etwas glücklich, wobei wir eben die Fehler selbst gemacht haben. Ne? Also und das ist natürlich eine Sache. Also Fortuna spielt in großen Teilen dieser Spiele aus meiner Sicht durchaus konzentrierter und fehlerfreier als zum Beispiel noch letzte Saison. Aber natürlich diese zwei Schlüsselszenen brechen uns auf der einen Seite das Genick. Also sonst hätten wir uns, sage ich mal, defensiv zumindest mal einen Punkt erkämpft. Und auf der anderen Seite haben wir eben aber immer noch dieses Problem, was wir jetzt auch in den Heimspielen gegen Hannover und gegen Paderborn gesehen haben, dass wir haben vorne drin keinen Mann in der Zentrale, der die große Torgefahr ausstrahlt, den Gegner da beschäftigt, den man mal einsetzen kann und der dann auch Torchancen generiert. Und das ist ein Manko, das sich jetzt doch herauskristallisiert hat. Es sollte natürlich ja auch mit dem Zoller-Transfer vielleicht nochmal angepackt werden, das hat nicht geklappt. Aber das ist eine Problematik, die möglicherweise uns zumindest in dieser Hinrunde, bis es zum Wintertransferfenster kommt, noch Probleme bereiten könnte, oder?
Ja, sehe ich genauso. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, es ist ein okayer Sieg des HSVs. Sie haben den deutlich höheren Ballbesitzanteil mit 63-37%, haben auch erheblich mehr Zweikämpfe gewonnen, 57-43%. Wir haben 11-9 Torschüsse gezählt. Also alles in allem hat der HSV auch die statistischen Werte auf seiner Seite und insofern, ja, es ist halt nur das 1-0, versaut uns nicht die Tordifferenz, insofern müssen wir jetzt damit leben, können wir damit leben und nächste Woche gegen den VfL Osnabrück greifen wir dann erneut an und holen uns einfach die Punkte wieder zurück, wie man das so schön sagt.
Ja, hoffentlich, dann, dass wir dann wieder einen Heimsieg feiern können und uns zurück in die Erfolgsspur befördern. Ja, jetzt stehen wir hier in Münster am Hauptbahnhof. Eine sehr aufregende Reise durftet ihr jetzt in Teilen begleiten. Samuel ist ein bisschen verschollen, der hatte keine Lust mehr, da kommt er wieder. Dann kann auch der Samuel sich noch verabschieden. Wir sagen tschüss, bis nächste Woche. Samuel. Bitte. Danke für deine Teilnahme und für die Sicherheit hier im Zug. Wir haben zwar 13 Minuten Verspätung, aber wir wollen sie nicht dir persönlich anlasten.
Nein, er hat ja mit Einsatz seines Fingers auch geholfen.
Ach so, hast du richtig verletzt. Hast du dir richtig eingeklemmt, oder?
Ja. So. Gerade Arbeitsunfall aufgenommen.
Oh, tatsächlich.
Wow.
Ja, dann eine gute Besserung.
Dann beenden wir das besser schnell, bevor wir hier noch für irgendwas haftbar gemacht werden.
Ja, genau. Am Ende ist das alles unsere Schuld. Ja, wir hören uns nächste Woche nach dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Habt eine gute Woche bis dahin und auf bald.
Genau, nicht vergessen, folgen, liken, teilen, bewerten, Fragen beantworten, Döner in der Arena essen und was auch immer wir von euch wollen. Macht gut. Tschüss.